Radio Werkklang. Features der Katholischen Medienakademie.
Herzlich willkommen bei Radio Werkklang. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschuguel-Tramin. Weltweit werden rund 7000 Sprachen gesprochen, jeder mit ihren eigenen Vokabeln, Lauten und Strukturen. Trotzdem bedeutet dieselbe Sprache zu sprechen nicht unbedingt, sich zu verstehen oder verstanden zu werden. Das führt oft zu ungleicher Machtverteilung, denn die, die sich Gehör verschaffen, haben die Macht, für sich zu sprechen. Die anderen werden oft überhört. Umso wichtiger ist es, in der öffentlichen Diskussion zu Wort kommen zu lassen. In der heutigen Sendung geht es darum, wie in verschiedenen Bereichen mit der Macht der Sprache umgegangen wird. Ob bei den Themen Inklusion, Gewalt oder Armutsberichterstattung in reichweitenstarken Medien oder wenn es um eine verständliche und einfache Sprache geht. Die Studierenden der Katholischen Medienakademie zeigen, wie wichtig es ist, auf seine Worte zu achten.
Und es ist halt wichtig zu benennen, dass es einen Täter und ein Opfer gibt und dass die Täter Männer sind und dass die Opfer Frauen sind.
Alleine heuer wurden 7 Frauen in Österreich von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser geht im langjährigen Schnitt sogar von ungefähr 3 Femiziden im Monat aus. Femizide, das sind Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Sie sind aber nur die Spitze des großen gesellschaftlichen Problems der Gewalt gegenüber Frauen. Medien spielen in der Bewusstseinsbildung eine wichtige Rolle, doch noch immer kommt es in einigen Berichten zu gravierenden Fehlern. Welche das sind und wie es richtig gemacht wird, hat Sarah Brandstätter im Gespräch mit 3 Expertinnen aus der Medienbranche herausgefunden.
Trafikantin suchte die Liebe und fand den Tod. So titelte die Kronenzeitung am 11. April. Im Print- und Online-Beitrag ging es um jene Trafikantin, die von ihrem Ex-Partner Anfang März angezündet wurde. An dem Titel und der Erzählweise hat Medienanalytikerin Maria Pernecker einiges zu kritisieren.
Problematisch ist in dieser Darstellung oft auch, wie die Frauen beschrieben werden und dass denen dann zum Teil auch eine Mitschuld gegeben wird an dem, was ihnen eigentlich passiert ist. Die Frau zum Beispiel wurde so beschrieben in diesem Artikel in der Kronenzeitung, sie hat so viel gearbeitet und da blieb keine Zeit für eine Beziehung und dann suchte sie die Liebe und dann fand sie nur den Tod. Also das Ganze mit einer Teilschuld auch, zumindest bei der Frau.
Egal, ob am Titelblatt der Tageszeitung oder die neueste Online-Schlagzeile. Nach einem Frauenmord lesen Konsumentinnen häufig von Familientragödie, Drama oder Bluttat. Dass die Femizide mit diesen Wörtern verharmlost werden, ist vielen nicht bewusst. Maria Pernecker, Geschäftsführerin der Agentur Media Affairs, hat 2019 die Darstellung von Gewalt gegen Frauen in den Boulevardmedien Kronenzeitung Österreich und Heute sowie den Qualitätsmedien Kurier, der Standard und die Presse untersucht. Die Studienergebnisse machen Fehler deutlich.
Zum einen sind es oft reißerische, voyeuristische Aufmacher, also solche Aufmacher, wo das Drama oder der Nervenkitzel, der Thrill hervorgehoben wird. Es passiert sehr oft auch eine Erotisierung von Verbrechen, also man spricht von einer Sexattacke, obwohl es eine Vergewaltigung ist. Es werden oft Taten nicht richtig benannt. Das sind die berühmten Familientragödien und das Familiendrama. In Wahrheit ist es aber vielleicht um einen Mord gegangen und das wurde einfach nicht so benannt.
Warum diese Benennungen so problematisch sind, erklärt auch die Kulturwissenschaftlerin Beatrice Frasel. Sie gestaltet den Podcast Große Töchter.
Es zeigt einerseits, wie völlig normalisiert Gewalt gegen Frauen ist, wenn sogar ein Mord einfach nur ein Beziehungsdrama ist. Ja? Also einfach nur irgendwie was Dramatisches, wo man sich ja irgendwie was anderes drunter vorstellt. Ich habe einmal sehr sarkastisch irgendwie gepostet, wenn mir ein Mann meine Nimm-2-Soft weg isst, ist das ein Beziehungsdrama. Und wenn er mich tötet, ist es Mord, das ist was anderes.
Durch die ständige Verwendung falscher und inkorrekter Begriffe verfestigt sich dieses Denken in der Gesellschaft, die ihre Informationen über häusliche Gewalt zum Großteil aus den Medien bezieht.
Und es ist halt wichtig, in diesen Fällen zu benennen, dass es einen Täter und ein Opfer gibt und dass die Täter Männer sind und dass die Opfer Frauen sind. Das ist nämlich kein Zufall, weil in patriarchalen Kontexten oder in der patriarchalen Gesellschaft, in der wir auch leben, patriarchale Männlichkeit mit Gewalt verbunden ist. Also Burschen lernen von klein auf, du musst dich durchsetzen, du musst andere übertönen, du musst der Stärkere sein.
Problematische Berichte sind zwar sowohl im Boulevard als auch in Qualitätsmedien zu finden, trotzdem unterscheiden sich die Zugänge laut Medienanalytikerin Pernecker deutlich.
Weil Boulevardmedien sehr viel stärker auf Einzelfälle fokussieren, weil sie sehr viel stärker einen sehr voyeuristischen Zugang wählen. Das heißt, in den Boulevardmedien wird Gewalt gegen Frauen sehr häufig auch verwendet, um Auflage zu schaffen, ja, um den Verkauf anzukurbeln, um Voyeurismus oder voyeuristische Einblicke zu gewähren.
In den letzten Jahren gab es aber auch einige Verbesserungen in der Berichterstattung, wie Beatrice Frasel feststellte. Die Kritik von Feministinnen und Gewaltschutzexpertinnen werde gehört, vor allem von den Qualitätsmedien.
Ich habe es im ORF zum Beispiel bemerkt, da gibt es schon einige Sendungen, wo wirklich nicht mehr von Familientragödie und Beziehungsdrama gesprochen wird, sondern tatsächlich von Femizid, tatsächlich von Mord, tatsächlich von Frauenmord. Also da werden halt die richtigen Begriffe verwendet. Noch feministischer wäre es, von Männergewalt zu sprechen. Ja, noch feministischer wäre es, zu sagen, ein Mann hat eine Frau umgebracht und nicht nur eine Frau wurde umgebracht.
Über Gewalt an Frauen sollte also nicht nur anlassbezogen berichtet werden. Die freie Journalistin und Podcasterin von Darf sie das, Nicole Schöndorfer, schildert, dass es fast immer nur Extremfälle ins mediale Rampenlicht schaffen.
Abgesehen davon wäre es auch wichtig, einfach früher anzusetzen. Das Problem beginnt ja nicht erst, wenn die Frau tot ist, sondern da hat es quasi geendet. Es ist nicht erst ein Femizid ein Problem, sondern die Gewalt gegen Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt, sexualisierte Gewalt, die einfach überall permanent passiert. Und es kommt einfach nur ein winzig kleiner Funken überhaupt an die mediale Oberfläche.
Die drei Expertinnen sind sich einig, dass verharmlosende Begriffe in der Berichterstattung keinen Platz haben, wenn es um Femizide geht. Und bei allen Berichten sollte nie vergessen werden, auf Helplines für Betroffene von Gewalt hinzuweisen. Das ursächliche Problem ist damit aber noch nicht gelöst. Im Jahr 2018 gab es 41 Femizide. Trotzdem wurde dem Thema laut Pernecker zu wenig Priorität gegeben.
Ja, die Politik trägt natürlich eine ganz wichtige Verantwortung. Zum einen ist die Politik ja die Ebene, wo man an den Hebeln sitzt, was gesetzliche Rahmenbedingungen betrifft. Das heißt, Strafen, Strafausmaß zum Beispiel, aber bitte nicht nur, weil da wird oft der Fokus drauf gelegt, sondern es geht ja stark eben auch um Prävention, um Bewusstseinsbildung, um Täterarbeit, damit das erst gar nicht passiert. Und wir sehen, dass es in der Politik leider ein Thema ist, das nach wie vor sehr vernachlässigt ist.
Die Politik ist hier also klar gefragt und hätte die Möglichkeiten, Gewalt an Frauen zu verhindern. Dem stimmt auch Schöndorfer zu.
Es werden halt trotzdem die Gelder gekürzt für Gewaltschutzorganisationen und so weiter. Da können wir die perfekte Berichterstattung haben, wenn wir uns irgendwie keinen Gewaltschutz leisten können, weil das kostet einfach in diesem System, in dem wir leben, Geld. Dann ist die Berichterstattung auch wurscht, in Anführungszeichen. Auch eine völlig korrekte, formal völlig korrekte Darstellung einer Gewalttat löst ja das Problem nicht, dass eben diese Gewalt so regelmäßig und normalisiert ist.
Letzten Endes muss den Journalistinnen in allen Redaktionen bewusst sein, dass sie mit korrekter, sensibler und verantwortungsvoller Berichterstattung einen positiven Beitrag zur Aufklärung, Gewaltprävention und zur öffentlichen Bewusstseinsbildung beisteuern. Sollten Sie von Gewalt betroffen sein, können Sie sich jederzeit bei der Frauenhotline unter 0800 222 555 oder auf frauenhelpline.at melden.
Medien erzeugen mit Begriffen und Metaphern bestimmte Sichtweisen auf ein Thema. Die Sprache lässt Bilder im Kopf entstehen. Deutlich wurde das im Jahr 2015, als viele Menschen nach Europa flüchteten. In der Berichterstattung wurden viele negativ besetzte Wörter wie Flüchtlingswelle verwendet. Sie haben den öffentlichen Diskurs mitgeprägt. Immer wieder hitzt auch die Frage nach geschlechtergerechter Sprache die Gemüter. Jonathan Gerstbach hat mit zwei Expertinnen gesprochen und sie gefragt, was Sprache in unseren Köpfen bewirkt.
Migrationsflut, Welle oder Strom. Begriffe wie diese lösen wohl bei jedem Menschen Assoziationen aus. So auch bei Eva Vetter. Sie ist der Meinung, dass die Auswahl solcher Wörter unser Denken und in weiterer Folge auch unser Leben beeinflusst. Vetter ist Professorin am Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien und in der Lehrerinnenbildung tätig. Im Skype-Gespräch erklärt sie ihren Blick auf die Machtdimensionen von Sprache.
Mit der Sprache schaffen wir Realitäten und wir sehen das sehr deutlich im politischen Diskurs. Sehr bekannt und gut bezeichnet ist das für das Jahr 2015. Es macht einen Unterschied, ob ich das als Krise der Migration oder Krise der Humanität bezeichne.
Durch eine konkrete Wortwahl, aber auch mit Metaphern, können dem Gesagten Frames, also Rahmen, gegeben werden. Damit wird vorbestimmt, wie das Gegenüber die Worte versteht und deutet. Diese Frames seien mächtig und könnten für Menschen spürbare Auswirkungen haben, sagt Eva Vetter.
Das ist etwas, das sich in einem bestimmten Deutungsrahmen bewegt und Macht hat, indem unser Denken dadurch beeinflusst wird. Und hier ist diese Macht ganz besonders deutlich, indem sich diese Art und Weise zu denken und Themen zu verhandeln natürlich auch auf die Lebensmöglichkeiten von Menschen auswirkt.
In ihrer Forschungsarbeit beschäftigt sich Eva Vetter auch mit Unterricht, Bildung und Mehrsprachigkeit. Sie findet es wichtig, Lerninhalte sprachlich so aufzubereiten, dass vorhandenes Potenzial wertgeschätzt und genützt wird. Das könne zum Beispiel bedeuten, dass Kinder in zwei Sprachen lesen und schreiben lernen. Vetter unterrichtet selbst seit vielen Jahren, heute an der Uni, früher auch Geografie und Französisch an einer Schule. Sie habe immer versucht, sich an Mehrsprachigkeit zu orientieren. Manchen Kindern läge die Sprache, die in der Schule gefordert wird, näher als anderen.
Da passieren häufig entmächtigende Praktiken, da Kinder, die mehrere Sprachen mitbringen, auf Systeme und auch Menschen treffen, die einen monolingualen Fokus haben und die Kinder halt nach der Kenntnis und nach dem Gebrauch einer dieser Sprachen beurteilen. Das ist schwierig, ja. Also diese Einengung auf eins von der breiten Palette an Ressourcen, die sie mitbringen, das ist etwas, was sehr entmächtigend wirken kann.
Mit der sprachlichen Benachteiligung bestimmter Gesellschaftsgruppen befasst sich auch Bettina Hannover. Die Psychologin leitet den Arbeitsbereich Schul- und Unterrichtsforschung an der Freien Universität Berlin. Im Jahr 2015 hat sie eine Studie mit veröffentlicht, in der mit geschlechtsneutralen Formulierungen von Berufsbeschreibungen experimentiert wurde. Eine Gruppe von Kindern im Volksschulalter hat nur männliche Berufsbezeichnungen zu hören bekommen, wie der Ingenieur. Bei einer anderen Gruppe war auch von der Ingenieurin die Rede. Danach wurde abgefragt, inwieweit sich die Kinder selbst zutrauen, die genannten Berufe auszuüben.
Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass insbesondere die Mädchen sich haben beeinflussen lassen von der sprachlichen Präsentation. Es war so, dass die Mädchen sich insbesondere Berufe, die in einer männlich konnotierten Domäne sind, also beispielsweise der Ingenieursberuf, sich eher zugetraut haben und auch glaubten, in einem solchen Beruf gerne arbeiten zu wollen, wenn ihnen dieser Beruf in der Beinennung vorgestellt worden war.
Ihre Befunde verwendet die Wissenschaftlerin, um für geschlechtersensible Sprache zu werben. Mit einer Kollegin hat sie Schulbücher durchforstet und plädiert für mehr Bewusstsein darin. Zwar würde häufiger geschlechtergerecht formuliert werden als früher, oft finde man aber immer noch ausschließlich männliche Formen. Dass Gendern ein viel diskutiertes Thema ist, ist Bettina Hannover bewusst. Ihre Anregungen dazu?
Dass man ganz häufig auf einen Geschlechtsbezug komplett verzichten kann. Es gibt neutrale Formen. Es gibt auch oft Formulierungen, die es gar nicht notwendig machen, dass man Personen oder Personengruppen adressiert. Oft kann man das umgehen. Wenn es sich allerdings um einen Kontext handelt, der sowieso schon eine sehr starke geschlechtliche Konnotation hat, dann würde ich empfehlen, mit der Beinennung zu arbeiten. Denn wenn man das nicht tut, dann ist es eben einfach so, dass Menschen sich unterschiedlich wahrscheinlich angesprochen fühlen, je nachdem, ob sie zu der Geschlechtsgruppe gehören, die mit dieser Konnotation übereinstimmt oder aber nicht.
Menschen das Gefühl zu geben, mitgemeint zu sein, könne reale Folgen haben, sagt Bettina Hannover. Es stärke ihr Selbstvertrauen und sie würden dann eher versuchen, aus Stereotypen auszubrechen. Geschlecht ist allerdings nicht die einzige soziale Kategorie, nach der unterschieden werden kann. Die Expertin sieht in der Sprache ein Instrument gegen jegliche Art von Vorurteilen. Jeder Mensch habe das Recht, direkt adressiert zu werden. Gerade im Bildungsbereich sei das sehr wichtig.
Sprache ist das wohl sicher wichtigste Mittel, das wir haben in der zwischenmenschlichen Interaktion, um Menschen zu unterstützen in ihrer schulischen Entwicklung und in ihrer persönlichen Entwicklung. Sprache soll verschiedene Funktionen erfüllen. Jeder einzelne Mensch soll sich gleichermaßen eingeschlossen und angesprochen fühlen. Und jeder Mensch soll auch durch die Sprache, die wir in professionellen Kontexten verwenden, positiv unterstützt fühlen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wenn eben wir mit Menschen zu tun haben, die sich unterschiedlichen Stereotypen oder Erwartungen ausgesetzt sehen, dass wir durch unsere Sprache versuchen, diese Unterschiede zu kompensieren.
Neben der Auswahl von Wörtern und Metaphern und dem Umgang mit Mehrsprachigkeit zeigt sich die Macht der Sprache also auch bei der Verwendung geschlechtsspezifischer Begriffe. Lehrkräfte, Medienschaffende, im Grunde alle Menschen wirken mit ihren Worten auf die Umwelt.
Kinder an die Macht forderte schon Herbert Grönemeyer in einem seiner bekanntesten Hits. Doch haben alle Kinder gleich viel Stimme? Schon vor der Pandemie waren laut Statistik Austria 303.000 Kinder und Jugendliche armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Die Covid-19-Pandemie führte zu hoher Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Dadurch sind Menschen von Armut betroffen, die vor einem Jahr noch nicht damit gerechnet hätten. Und damit auch ihre Kinder. Inwiefern werden sie gehört? Sprechen wir mit ihnen oder sprechen wir über sie, wenn es einmal um sie geht? Michaela Kreil hat mit Martin Schenk, er ist stellvertretender Direktor und Sozialexperte der Diakonie Österreich, über ethische Grundsätze und konstruktive Ansätze in der Armutsberichterstattung gesprochen.
Um in der Pandemie armutsgefährdete Menschen besser zu unterstützen, wäre für Martin Schenk ein dichtes soziales Netz zur Absicherung notwendig. Dieses weise aber durch Kürzungen in der Mindestsicherung, heute Sozialhilfe, größere Löcher auf. Das trifft Kinder und Jugendliche stark. Nach wie vor werde in Medien zu wenig mit Betroffenen gesprochen, kritisiert der Mitbegründer der Armutskonferenz. Welche Bilder in österreichischen Massenmedien transportiert werden, zeigt eine gemeinsame Studie mit der Agentur Media Affairs. Diese ist für Schenk bis heute relevant, obwohl sie bereits 2017 von der Volksanwaltschaft in Auftrag gegeben wurde.
Herausgekommen ist, dass eigentlich zu fast 80% Kinder und Jugendliche, wenn sie im untersten Einkommensbereich sind, also armutsbetroffen sind, mit zwei Perspektiven angeschaut werden. Entweder als Arme, die Hilfe brauchen, aber eher so Charity, also wo man sogar auch ein bisschen Hilfe betteln muss und spenden muss und so. Und auf der anderen Seite als Gefährliche.
Damit meint Martin Schenk etwa Berichte über Jugendkriminalität. Nur etwa 20% der untersuchten Beiträge gehen in die Tiefe, liefern Hintergründe und Analysen und lassen die armutsbetroffenen Familien selbst zu Wort kommen. Für den Sozialexperten ist das mediale Zerrbild ein Problem.
Nur über Kinder mit Charity zu sprechen, ist genauso ein Problem wie nur, dass sie gefährlich sind, weil sie es auch zu Objekten macht. Also auch wenn Kinder immer die sind, die nur immer die Armen, die Defizitären sind, die nichts können, also die haben ja immer nur Defizite und Mangel und kommen nie vor als das, was sie in Wirklichkeit sind, nämlich alles gleichzeitig. Sie können viel auch nicht. Sie haben viel Benachteiligungen und viel Mangel, aber sie haben auch viel Fähigkeiten und Talente. Und beides ist das Normalste, dass man sozusagen von beiden spricht und beides sieht, und das kommt eben viel zu wenig vor.
Seit der Publikation der Studie im Jahr 2018 habe sich die Berichterstattung nicht wesentlich verändert. Das Thema soziale Absicherung sei jetzt politisch nicht mehr so heiß wie in der Debatte um die Sozialhilfe. Derzeit sei eher Schweigen an der Tagesordnung, sagt Schenk. Das habe Folgen.
Insofern ist es auch schon gefährlich, weil wenn es Unrecht gibt und Not gibt und Leute unter uns keine Krankenversicherung haben oder nicht wissen, wie sie zu den Lebensmitteln kommen oder Angst haben, dass sie ihre Wohnung verlieren, dass sie delogiert werden und es wird nicht berichtet und man verschweigt und es bleibt unsichtbar, dann ist das genauso schlimm, nicht? Weil ja dann auch niemand in der Öffentlichkeit sieht, dass da ein Problem gibt, die Politiker nicht sehen, dass es ein Problem gibt und es keine Veränderung gibt. Damit bleibt alles beim Alten.
Für den Sozialexperten spielt Medienethik eine große Rolle. Denn es sei wichtig, ob über alle Personengruppen in Österreich fair und ausgewogen berichtet wird und nicht jene übersehen werden, die weniger Geld und damit weniger öffentlichen Einfluss haben. das wirke sich auf die Gesellschaft aus.
Naja, der Machtmissbrauch liegt dort, wo jemand, der mächtiger ist, über die, die weniger haben, drüber fährt. Wenn Stärkere die Freiheitsrechte und die Menschenrechte anderer missachten, die weniger Macht haben.
Kinder brauchen besonderen Schutz, sagt der Psychologe Martin Schenk, denn sie hätten keine eigene Lobby. Es hänge immer noch viel zu viel vom familiären Background ab, wie sie auf sich aufmerksam machen können. Was können wir alle dazu beitragen, um das Risiko von Machtmissbrauch zu minimieren?
Man braucht nicht sich einbilden, man ist was Besseres. Und das ist, glaube ich, das Grundübel bei Machtmissbrauch und Beschämung.
Für viele Menschen ist Armut immer noch mit großer Scham verbunden. Deshalb gilt es in Bezug auf die Wortwahl, sensibel zu sein.
Die Sprache kann jemand anderen so weit führen, dass er oder sie das Gesicht verliert, dass er sich, dann will man unsichtbar sein, will man verschwinden, oder? Wenn man rot anläuft und das ist urpeinlich und man will im Boden versinken, das macht die Scham und das können Worte machen.
So könne man durchaus von Armutsbetroffenen sprechen, weil die schwierige ökonomische Situation mitschwinge. Auch der Begriff prekär drückt das aus. Steht weniger Geld zur Verfügung, seien auch die Möglichkeiten begrenzt, wo mitzumachen oder Leute zu treffen. Dadurch steigt die Einsamkeit der Betroffenen. Das hat für Schenk aber nichts damit zu tun, wie sie sich in der Gesellschaft einbringen.
Was aber für die Betroffenen irrsinnig ärgerlich ist. Also die sagen immer, ich bin nicht sozial schwach, ich bin einkommensschwach, aber in Bezug auf Soziale bin ich nicht schwach. Sozial schwach sind eher diejenigen, die uns aus der Armut helfen könnten, es aber nicht tun.
Sprachliche Orientierung bietet auch ein Leitfaden, den die Armutskonferenz mit Betroffenen erstellt hat. Bei den Straßenzeitungen Augustin, Kupfermucken und Megafon können armutsbetroffene Menschen Beiträge als Experten und Expertinnen in eigener Sache mitgestalten. Ihre Erfahrungen sollten aber auch stärker in Mainstream-Medien Platz bekommen, betont der Sozialexperte. Zwar gäbe es inzwischen etliche tolle Beiträge auf Augenhöhe, es könnten aber mehr sein. Von Medienschaffenden wünscht sich Schenk mehr Offenheit.
Ich finde schon, dass das ein Wunsch ist, den ich hätte an Radio, Fernsehen, Zeitungen, dass man neugierig ist, was da kommen kann, nicht schon den Bericht im Kopf hat, wo man nur mehr den O-Ton des Betroffenen sucht und dann in sein Drehbuch einbaut, das schon vorher da ist, sondern da auch neugierig ist und sich überraschen lässt, was da kommt.
Die Armutskonferenz vergibt jährlich den Journalismuspreis von unten. Eine Jury aus Armutsbetroffenen prämiert die besten Beiträge. Angelehnt an eine amerikanische Initiative aus der Zwischenkriegszeit hätte Schenk folgende Idee, um Menschen und ihre Lebensgeschichten stärker an die Öffentlichkeit zu bringen.
Das könnten wir jetzt auch in der Krise machen. Warum legt nicht auch das Wissenschaftsministerium oder Kunst und Kultur oder was, Österreich oder die EU auch so einen Fonds auf, wo solche Geschichten erzählt werden, ja? Also wo man einen Anreiz schafft, dass solche Geschichten auf Augenhöhe erzählt werden. Für Filmemacherinnen, für Journalisten, für Poeten. Das wäre ein Wunsch. Könnte man machen, finde ich. Und wird was bewirken, bin ich mir ganz sicher. Wird viel bewirken.
Auf eine sensible Sprache gegenüber Betroffenen achten und ab und zu eine Straßenzeitung um rund 2 Euro kaufen. Das kann jeder und jede von uns. Aber auch die Politik ist gefragt. Sozialexperte Martin Schenk sagt, dass mit rund 600 Millionen Euro alle Kinder in Österreich aus der Armut herausgeholt werden könnten. Das wäre nicht nur gesellschaftlich bedeutend, sondern würde sich künftig auch wegen geringerer Ausgaben im Gesundheitsbereich rechnen. Denn Armut macht krank. Ändere sich nichts, seien Kinder die chronisch Kranken von morgen.
Seit Ende März informiert das österreichische Parlament auf seiner Webseite über aktuelle Themen auch in einfach verständlicher Sprache. Ziel ist es, die Arbeit des Hohen Hauses so zu erklären, dass sie möglichst jeder versteht. Sprache kann Hindernisse schaffen und Menschen ausschließen, aber Sprache kann auch Barrieren durchbrechen und Triebfeder für gelebte Demokratie sein. Der Bedarf an einfach verständlicher Sprache ist groß, denn es gibt viele Menschen, die komplexe Texte nicht verstehen. Jutta Steiner hat sich bei Expertinnen schlau gemacht, wie einfach verständliche Sprache Wege ebnet.
Ohrenschmaus Literaturpreis. Am 22. März 2021 war die 14. Preisverleihung vom Literaturpreis Ohrenschmaus. Man hat Texte von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Schreibtalent ausgezeichnet.
Haben Sie auf Anhieb alles gut verstanden? Das war die Absicht, Denn was Sie gerade hörten, war eine Nachricht in einfacher Sprache. Geschrieben und gelesen von der 28-jährigen Redakteurin Gerlinde Scholz. Wir sind in der inklusiven Lehrredaktion des ORF am Künigelberg zu Gast. Das Besondere an dieser Redaktion? Hier oder Corona-bedingt manchmal von zu Hause aus übersetzen 6 RedakteurInnen mit Lernschwierigkeiten, einer Behinderung oder chronischen Erkrankung Nachrichten aus Österreich und aller Welt in einfache Sprache. Unterstützt werden sie dabei von den TrainerInnen Claudia Brenner und Ilva Pauger von Jugend am Werk. Für Redakteurin Gerlinde Scholz bedeutet einfache Sprache?
Ja, das ist eben Sprache, die leichter zu verstehen ist. Und sie folgt dabei bestimmten Regeln. Also man darf zum Beispiel den Genitiv, also den zweiten Fall, nicht verwenden. Und man muss für schwierige Wörter Synonyme suchen, also Wörter, die dann ähnlich sind, aber einfacher. Und ja, das ist gar nicht so leicht anzuwenden am Anfang, aber man kommt dann schon rein. Man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln, welche Wörter jetzt eben schwierig sind.
Nachrichten in einfacher Sprache sollen leicht zu lesen sein, aber sie zu schreiben ist gar nicht so einfach. In der inklusiven Lehrredaktion orientieren sich die SchreiberInnen an einem Regelwerk, das für die leichte Sprache entwickelt wurde. Und das ist paradoxerweise ganz schön komplex. Die einfache Sprache folgt nicht streng allen Regeln, aber ein paar wichtige Anhaltspunkte hat sie sich von der leichten Sprache geborgt. Einige davon verrät Trainerin Claudia Brenner.
Die Sätze sollen prinzipiell mal nicht zu lang sein. Es ist auch einfach gut, wenn man schaut, dass die Satzkonstruktionen so sind, dass nicht zu viele Nebensätze sind. Und das ist dann besonders wichtig oder gut, dass nicht zu viele Informationen vorkommen. Also wenn man viele Informationen in einem Satz hat, schaut man, dass man das auf mehrere Sätze aufteilt.
Der Redaktionsalltag beginnt mit dem Durchforsten der ORF-Nachrichten. Fündig wird Gerlinde Scholz oft in den Ressorts Science, Help oder Gesellschaftspolitik. Im Schnitt übersetzt sie 1 bis 3 Artikel am Tag in einfache Sprache. Wie schnell sich ein Text übersetzen lässt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Also das ist immer abhängig davon, wie der Originaltext geschrieben ist. Also wenn sehr viel schwierige Wörter drin sind, dann dauert es natürlich länger. Und ehrlich gesagt auch von der Tagesverfassung von mir selber jetzt.
Die 28-Jährige spricht mit Stolz von ihrer Arbeit. Dass im Herbst 2020 2 Stellen in der inklusiven Lehrredaktion frei wurden, war für sie ein Glücksfall. Das berufsintegrative Projekt von Jugend am Werk bereitet Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer Behinderung auf einen späteren regulären Job vor, wie Trainerin Claudia Brenner erzählt.
Die Lehrredaktion ist sozusagen das Mittel zum Zweck, weil man wie in einem Unternehmen agieren muss. Also die unsere Teilnehmer müssen am Computer arbeiten. Wir müssen auch quasi schauen, dass Berichte, dass Texte geliefert werden. Das heißt, wir haben Zeitdruck. Es geht darum, wie gehen die Leute mit Stress um, aber auch einfach die Qualität, dass man an den eigenen Stärken arbeitet und sich immer wieder weiterbildet, sodass man dann auch im späteren, im ersten Arbeitsmarkt einen Job finden kann.
Gerlinde Scholz, die nun schon begeisterte Journalistin ist, hat sich schnell in den manchmal hektischen Redaktionsalltag eingelebt und liebt die Herausforderung. Beim Schreiben der Nachrichten hat Gerlinde Scholz immer auch die Zielgruppe vor Augen. Und diese ist groß, wie sie erzählt.
Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch Menschen, die wenig Deutschkenntnisse haben, aber auch Kinder. Also wenn jetzt Kinder sich für Nachrichten interessieren und denen sind aber eben komplizierte Wörter noch zu schwer, dann können sie das auch lesen. Und teilweise auch alte Menschen, jetzt wenn es zum Beispiel um technische Themen geht, also wenn jetzt von einem Tablet zum Beispiel plötzlich die Sprache ist, was ist das, erklären wir schon. Und im normalen Artikel wird es vielleicht einfach nur so drinstehen und nicht erklärt werden.
Die ersten Nachrichten in leichter Sprache, die in Österreich zu lesen waren, erschienen vor 3 Jahren im ORF Teletext. Sie wurden von der APA bereitgestellt, die ihren täglichen Nachrichtenüberblick in einfacher Sprache zusammen mit Capito, der Agentur für soziale Dienstleistungen, entwickelt hat. Der Name Capito kommt aus dem Italienischen und heißt »Ich habe verstanden«. Der Verein übersetzt Texte in verschiedene Sprachstufen und lehrt leichte Sprache auch in Workshops und Lehrgängen. Doris Becker-Machreich, die Lehrgangsleiterin des Büros in Wien, erklärt, wodurch sich leichte Sprache von einfacher Sprache unterscheidet.
Ich sage immer, für mich ist ein wichtiges Unterscheidungskriterium, dass die leichte Sprache eben ein Regelwerk hat, während die einfache Sprache eigentlich sich nur darum bemüht, wirklich einfach zu sein. Die einfache Sprache hat eigentlich jetzt keine Unterscheidung in diese Sprachstufen, während wir bei Capito eben ganz konkret wirklich drei Sprachstufen anbieten, nämlich A1, A2 und B1. Und je nach Wunsch vom Auftraggeber, Auftraggeberin übersetzen wir die Texte, die wir bekommen, in das Sprachniveau, das wir uns da vorher gemeinsam ausmachen, orientiert an der Zielgruppe, für die der Text dann gut verständlich sein soll.
Die Übersetzungen in unterschiedliche Sprachstufen zeigen, wie heterogen die Zielgruppe ist. Wie groß sie ist, dazu fehlen aktuelle Zahlen. Laut einer Erhebung der Statistik Austria im Auftrag der OECD verfügten in den Jahren 2011-2012 rund 17,1% der 16- bis 65-Jährigen über eine nur niedrige Lesekompetenz. Das entspricht rund 1 Million Menschen. Aber was ist mit den über 65-Jährigen? Gerade jetzt, wo diese zu einer der vulnerabelsten Gruppen zählen, sind Erklärungen in einfacher Sprache mehr denn je gefragt. Das weiß Ingrid Panowetz, Leiterin der Leichtlesen-Redaktion bei Capito Wien, aus ihrem eigenen Umfeld.
Ich habe jetzt letztens mit meiner Mutter dieses Formular da für die Covid-Impfung ausgefüllt. Ja. Das ist kompliziert und alte Leute brauchen auch Unterstützung dabei. Und meine Mutter ist jetzt sicher nicht ungebildet, aber sie ist halt nun einmal schon alt. Sie hat auch leichte Sehbehinderung. Also auch da muss man wieder weiterdenken an Leute, die verschiedene Behinderungen haben, die nicht so gut lesen können.
Und obwohl der barrierefreie Zugang zu Informationen durch einen Artikel der UN-Konvention oder in nationalen Aktionsplänen festgehalten ist, fehlt es oft an finanziellen Ressourcen, Angebote in leichter Sprache umzusetzen, wie Doris Becker-Machreich weiß. Vor allem fehle es aber am Verständnis der breiten Öffentlichkeit, wie dringend diese benötigt werden.
Das wichtigere Thema als das Geldthema ist sicher das Thema des Bewusstseins, der Bewusstseinsbildung, dass es viele noch immer nicht verstanden und gesehen haben, wie wichtig das ist. Ja.
Das Angebot an einfach verständlicher Sprache ist in den letzten Jahren zwar gewachsen, aber nur langsam. Vor allem im Online-Bereich entdecken es nun viele Unternehmen für sich. Denn immer mehr Menschen lesen Nachrichten am Smartphone und schätzen kurze, verständliche Texte. Es gibt aber auch KritikerInnen, die meinen, die Vereinfachung der Sprache führe zu einer Vereinfachung des Denkens. Doris Becker-Machreich hat diesen Stimmen einiges entgegenzusetzen.
Wir wollen den Menschen endlich die Chance geben, Texte in die Hand zu kriegen, die sie verstehen und Freude daran zu entwickeln und zu merken, hey, das kann ich lesen, ich verstehe das endlich, ich kann das lesen und jetzt kriege ich auch Lust, weiterzumachen.
Um zur Selbstermächtigung und Inklusion aller beizutragen, übersetzt Capito seit Ende März Aussendungen des Parlaments auf das Sprachniveau B1. Doris Becker-Machreich, selbst Politikwissenschaftlerin, ist sich bewusst, wie komplex die politische und vor allem die behördliche Sprache ist, die nach Angaben des Vereins rund 40% der Erwachsenen nicht richtig erfassen können.
Wie oft hören wir was im Radio, was jetzt gerade in der Nationalratssitzung war oder eben was in der Zeitung steht? Und ja, wir wissen schon ungefähr, um was es geht, klar. Aber wenn wir uns dann jetzt hinsetzen und sagen, okay, ich muss das jetzt so übersetzen, dass das wirklich die breite Mehrheit versteht, dann merkt man trotzdem, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Ja? Was ist denn eine außerordentliche Sitzung oder ein Untersuchungsausschuss? Ja? Und gerade so wie jetzt mit dem Parlament, finde ich es unglaublich wichtig, dass gerade auch politische Themen so präsentiert werden, dass sie einfach verständlich sind, weil das ist ja die Voraussetzung für meine demokratische Teilhabe. Ich meine, wie kann ich mich denn an einer Demokratie beteiligen, wählen etc., wenn ich keine Ahnung habe, worum es geht? Und es ist auch ein Menschenrecht, dass ich Informationen so kriege, dass ich sie verstehen kann.
Würden Sie die folgende Passage ad hoc verstehen? Wird vom Schuldner aber etwa fraudulos der Betrieb aufgelassen, kann der Gläubiger das Ausscheiden der Zubehörstücke aus der Pfandhaftung nur so verhindern, dass er sie als Fahrnisse neu pfändet. So heißt es in einem Rechtssatz des Obersten Gerichtshofs. Als Laie blickt man bei diesem Juristendeutsch nur schwer durch. Antonia Hotter hat Expertinnen gefragt, woran das liegt und warum rechtliches Grundwissen so wichtig ist.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Die Sprache ist das Werkzeug der Juristen und trotzdem hat das Juristendeutsch ein Imageproblem. Es sei umständlich, so ein häufiger Vorwurf. Wer damit in Berührung kommt, ärgert sich oft über lange verschachtelte Satzgefüge muss doppelte Verneinungen entwirren und sich den Weg durch ein Sammelsurium an veralteten Begriffen bahnen. Alles andere als benutzerfreundlich also. Aber muss das wirklich so sein? Nein, sagt Benedikt Komenda. Der Jurist leitet das Rechtspanorama der Tageszeitung Die Presse.
Ich glaube, dass da bei den Juristen noch einiger Lernbedarf tatsächlich besteht. Ich weiß, dass das auch manchen juristischen Entscheidungsträgern bewusst ist. Also wenn Sie sich einmal Entscheidungen des obersten Gerichtshofs ansehen, werden Sie merken, dass es ganz unterschiedliche Qualitäten gibt von Verständlichkeit und Lesbarkeit. Eine wirklich ins Auge springende Unterscheidung ist zwischen den strafrechtlichen Urteilen und den zivilrechtlichen Urteilen. Bei den strafrechtlichen Urteilen hat man manchmal wirklich den Eindruck, die seien so gefasst, als wollte man damit möglichst schwierig sprechen bzw. schreiben. Böse Zungen behaupten, Juristinnen und Juristen machen das, zu zeigen, dass sie anspruchsvoller denken, sprechen, schreiben können.
Der Ressortleiter erklärt sich den Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht so.
Also eine Zeit lang war das, glaube ich, bedingt durch die bestimmenden Persönlichkeiten am Gerichtshof. Da scheinen sich einige Juristinnen und Juristen, Richterinnen und Richter fast einen Wettlauf darum veranstaltet zu haben, möglichst gescheit, unter Anführungszeichen, zu schreiben und möglichst lange Sätze zu bilden. Das ist zum Glück wieder Vergangenheit. Die Strafurteile sind schon wieder einfacher geworden.
Aber es ist nicht alles umständlich, was mit Recht zu tun hat, sagt Benedikt Komenda. Natürlich gibt es Materien, die sehr komplex sind. Sozialversicherungsrecht und Steuerrecht zum Beispiel. Anders sieht das im Bereich der Straßenverkehrsordnung, kurz StVO, aus.
Ganz vielen Leuten ist nicht bewusst, dass wenn sie für den Führerschein lernen, sie eigentlich rechtliche Bestimmungen auswendig lernen, also die Straßenverkehrsordnung lernen. Und jeder weiß, was bedeutet eine Stopptafel, was bedeutet eine Nachrangtafel, was bedeutet der Rechtsvorrang und was bedeutet ein Überholverbot.
Eine besondere Art juristischer Verwirrung haben dann die Corona-Verordnungen gestiftet.
Gerade zu Beginn der Corona-Pandemie, also März 2020, sind Fehler passiert, die einfach aus dem Zeitdruck erklärbar waren. Erinnern Sie sich an die erste Lockdown-Verordnung, wo es geheißen hat, es ist verboten, das Haus zu verlassen, mit Ausnahme von 3 Gründen. Und der 4. Punkt war, es ist erlaubt, das Haus zu verlassen, wenn man 1 Meter Abstand hält. Da sind Dinge herausgekommen, die einfach unschön waren, unverständlich waren, auch falsch bekannt gemacht worden sind.
Das habe sich mittlerweile zum Glück gebessert, sagt der Jurist. Luft nach oben gäbe es aber immer noch. Auch die Rolle der Medien sei seit Pandemiebeginn eine andere.
Zu Beginn der Krise haben sie eigentlich nichts eifriger getan, als das zu berichten, was von Regierungsseite bekannt gegeben worden ist. Relativ bald oder sehr bald sogar, also die Zeit Ostern 2020 war schon so ein Zeitpunkt, da haben die Medien gemerkt, ja, sie haben sehr wohl auch die Aufgabe, kritisch auf die Dinge zu schauen und zu überlegen, was ist jetzt wirklich Rechtslage und was ist nur das, was von Regierungsseite bekannt gegeben wird.
Die Aufgabe der Medien sei es, zu erklären, was gerade wo erlaubt ist. Dem Einzelnen könne man es fast nicht zumuten, sich durch den Dschungel der Corona-Bestimmungen zu kämpfen, findet er. Trotzdem könnten rechtliche Basiskenntnisse nicht schaden. Im Gegenteil.
Also ich glaube sehr wohl, dass ein bisschen mehr juristischer Grundbildung sehr wünschenswert wäre. Ich wäre sehr dafür, einen juristischen Grundkurs auch an Schulen im Lehrplan vorzusehen, jawohl.
Dieser Forderung schließt sich auch meine nächste Gesprächspartnerin, die Jus-Studentin Wanda Häusler, an.
Recht betrifft uns jeden Tag. Bei jedem Supermarkteinkauf schließen wir einen Vertrag ab. Und da ist es für mich sehr unverständlich, warum man darüber so wenig in der Schule lernt. Und in manchen Schulen gibt es ja sowas. Also ich glaube, an einer HAK, an einer Handelsakademie gibt es das Fach politische Bildung und Recht. Aber gerade an einem Gymnasium, das ja eine allgemeinbildende Schule sein soll, gibt es das nicht. Und ich finde, Recht gehört ganz klar zur Allgemeinbildung.
Wanda Häusler ist Präsidentin eines Vereins, der den Namen Legal Literacy Project trägt. Er wurde 2014 gegründet, um rechtliches Grundwissen in der Bevölkerung zu fördern. Jus-Studierende halten in Schulen Workshops zu Themen wie Recht im Alltag oder Cybermobbing.
Wir versuchen immer, möglichst einfache Begriffe zu verwenden. Am Beispiel Gewährleistung. Wir versuchen nicht von primären und sekundären Gewährleistungsbehelfen zu reden und von der Wandlung. denn niemand weiß im normalen Sprachgebrauch, was wir mit Wandlung meinen, sondern wir versuchen dann von Rücktritt vom Vertrag zu reden.
Jus-Student Markus Haug ist ebenfalls im Vorstand des Vereins. Dafür, dass Gesetzestexte kompliziert klingen, hat er folgende Erklärung.
Der Gesetzgeber formuliert natürlich abstrakt, um möglichst viele Lebenssachverhalte irgendwie abzudecken. Und die Juristensprache zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie interpretiert werden kann dann. Aber wir gehen in den Schulen immer 3-4 Schritte zurück und versuchen das wirklich so einfach wie möglich zu machen.
Im Alltag sei es auch meistens gar nicht notwendig, die feinen juristischen Unterschiede zu kennen. Durch Vereinfachung werde das Grundkonzept vermittelt. Das ist wichtig, sagt der Student. Denn
nur wer seine Rechte kennt, kann diese auch wahrnehmen. Wenn wir das Beispiel wieder mit der Gewährleistung nehmen, wenn man nicht weiß, dass man ein Gewährleistungsrecht hat, dann wird man wahrscheinlich auf einer mangelhaften Ware sitzen bleiben. Und wir versuchen eben, das Bewusstsein zu schaffen, dass eben diese alltäglichen Situationen von Recht geprägt sind.
Im März 2021 hat das Legal Literacy Project den 1000. Workshop veranstaltet. Aktuell finden die Sessions online statt, was laut Markus Haug überraschend gut funktioniert. Recht betrifft alle und das fast ununterbrochen. Deshalb kann auch keine Pandemie die Jus-Studierenden auf ihrer Mission aufhalten, Juristendeutsch verständlich zu machen. Denn warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Das war Radio Werklang für heute. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. In unserer nächsten Sendung am 17. Mai 2021 zeigen wir Ihnen das jüdische Wien. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.